Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser tägliches Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen mit ihnen über alles, was wichtig ist aus ihrer Sicht. Also Investments, Exits, in der Regel auch IPO-Anbahnungen. Die gibt es nur gerade natürlich weniger. Wir reden aber auch über Markttrends. Wir reden wie heute zum Beispiel über eine Konferenz, die viele nicht kennen, aber viele kennen sollten. Wir reden über neue Fonds und so weiter und so fort. Heute bei uns zu Gast Louis Hahnemann. Ehemals Headline, also ein erfahrener VC, der auch Business Angel ist, aber inzwischen bei Project Together angekommen ist. Das Geheimnis hat er letztes Mal gelüftet, hat eine tolle Mission, die er da verfolgt, wird auch gleich erklären, wer sich diesbezüglich mit ihm auseinandersetzen kann, in Kontakt treten darf. Aber die Themen, die er mitgebracht hat, sind trotzdem super cool. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier, wie gesagt, Louis Hahnemann von Project Together.
Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Sehr schön, ja, ich freue mich, Louis Hahnemann ist wieder hier von, ja, ich weiß gar nicht, wir haben es beim letzten Mal ja aufgedeckt, ne, Louis, man darf jetzt sagen von Project Together, ja?
Genau, von Project Together und weiterhin als Business Angel aktiv und bleib aber der VC- und Startup-Szene trotzdem erhalten.
Mhm. Vielleicht müssen wir für die dich jetzt zum ersten Mal hier hören, was wahrscheinlich nicht so viele sind, aber vielleicht nochmal kurz die Brücke schlagen von Headline jetzt zu deinem neuen Job, oder?
Ja, genau. Also für die mich nicht kennen, ich bin seit 20 Jahren in der Startup-Szene, primär hier in Berlin unterwegs, war dann bei Rocket Internet CMO für ein paar Jahre und habe dann vor 7 Jahren den Sprung in die Venture-Capital-Szene zu eVentures, jetzt Headline, gemacht, war der Partner und habe danach einen Impact-Fonds initiiert, der Revent heißt, und habe jetzt Anfang des Jahres den Sprung dann in die NGO-Welt gemacht und genau, versuche dort gerade eine Mission aufzubauen gegen den Fachkräftemangel im Klimabereich.
Ich glaube, da werden wir immer wieder mal drüber sprechen, aber vielleicht kannst du trotzdem sagen, wer sich bei dir melden darf in dem Kontext nochmal, ne? Mit wem du gerne in Austausch gehen möchtest.
Ja, gerne. Also eigentlich alle Menschen, die sich mit dem Thema Fachkräftemangel beschäftigen, sowohl Startup, Corporates, Leute, die da selbst Ideen haben, denn da arbeiten wir in der Mission jetzt gerade, die zusammen zu bringen, zu koordinieren und dann die erfolgsversprechendsten Projekte auch finanziell zu unterstützen.
Also falls Hubertus Heil jetzt zuhört, das wäre zum Beispiel jemand, der sich melden darf, ne?
Bitte, immer gerne.
Ja, cool. Genau. Du, dann lass uns einsteigen. Du hast 3 tolle Themen mitgebracht, sehr unterschiedliche Themen, finde ich. Ich glaube, das erste ist deswegen spannend, weil das viele Leute gar nicht so richtig mitbekommen, was hier passiert, ne?
Genau. Also es ist super interessant. Ich bin ja lange in der Startup-Szene, aber erst in der VC-Welt habe ich dann von der Super Return gehört. Das ist eine Kongress-Messe-Veranstaltung, die im Interconti stattfindet. In West-Berlin, quasi da direkt beim Zoologischen Garten. Und dort treffen eigentlich die Geldgeber der VCs und die VCs aufeinander. Und im noch größeren Stil treffen Geldgeber und die Private-Equity-Branche aufeinander. Weil VCs sind ja so ein bisschen wie die kleinen, hippen Brüder und Schwestern der etwas größeren Private-Equity-Branche. Und da ist halt fast eine ganze Woche super viel los in der Stadt, ne? Also das heißt, eigentlich kann man zu jedem Tag zu 3 verschiedenen Abendveranstaltungen gehen und dann ist da Networking auf höchstem Niveau.
Es wird auch immer kokettiert, dass zu dem Zeitpunkt, also in dieser Woche, die höchste Privatjet-Dichte der ganzen Welt in Berlin vorhanden ist. Das ist eigentlich auch ganz spannend, ne? Da steht wirklich, also ich habe das noch nicht live gesehen, aber so alle Leute, die da ankommen, sagen mir, das gibt's gar nicht, was du da hier in Berlin, ne? Also Berlin ist ja jetzt eigentlich nicht Privatjet-Mecker Nummer 1, aber ich glaube hier für eine Woche schon, ne?
Also es ist einfach die Menschen, ne? Ja, Ich kenne die Zahlen auch nicht, aber es würde sehr, sehr gut passen. Ne? Da sind halt Leute dabei, die mehrere Milliarden Dollar managen und auch einige, die selbst quasi diese Summen besitzen. Und für die ist das halt das Fortbewegungsmittel der Wahl. Ne? Sozusagen jetzt aus bei der Klimaperspektive sicherlich nicht gut, aber man muss jetzt nicht immer alles moralisch bewerten. Mhm. Und es ist schon beeindruckend sozusagen, was da für Leute dann in der Stadt sind. Und wie du sagst, Berlin ist ja, hat ja sonst eigentlich nicht so einen, ich sag mal, High Society, Milliardärs-Touch, wie vielleicht andere Städte. Und dann ist aber für eine Woche sozusagen diese Welt zieht dann sozusagen hier auch in Berlin ein. Und da werden halt dann die besten Restaurants gebucht, irgendwie die tollsten Locations, um sozusagen was zu bieten, damit man das Publikum, was dann auf der Konferenz ist, dann in die Abendveranstaltung zu bekommen. Also eine riesige Netzwerkveranstaltung, wo dann auch wirklich große Deals abgeschlossen werden. Ne? Da sind Fund of Funds, die dann entscheiden, in welche Fonds sie investieren wollen. Da sind große Corporates dabei, die gerade die amerikanischen Firmen, das war mir vorher auch nicht so bewusst, haben häufig eine Corporate Venture Einheit, die dann in verschiedenste Fonds investieren. Und die machen sich dann hier einen Überblick, besonders natürlich über die europäische und deutsche Branche, aber auch internationale Deals werden hier dann gemacht.
Eigentlich interessant, ne? Das ist also eine Messe, da ist das Produkt wirklich dann Geld, ne? Also ich meine, man kennt ja Messen für alle anderen Themen und Services und Produkte, aber hier ist das Produkt anscheinend wirklich Geld.
Genau, es ist Geld und eine spezifische Anlageklasse, das ist Private Equity und Venture Capital. Und da treffen natürlich dann die verschiedenen Leute zusammen, auch diese ganzen Dienstleister, die im Bereich aktiv sind, die Geld geben und die wiederum Geld haben wollen. Und die Messe, munkelt man, ist halt auch ein Millionengeschäft, weil die Tickets kosten halt, ne, es gibt eine gewisse Abstufung, aber schon so 5.000 Euro. Ja. Für 2-3 Tage ist schon mal eine Ansage. Deshalb ist es auch bei den selbst größeren Fonds durchaus üblich, entweder nur eine Karte zu kaufen, sozusagen fürs Team, oder dann zu sagen, ich weiß nicht, bei wem habe ich es letztens gesehen, Cavalry Ventures hat sich dann irgendwie so ein Camperbus gemietet und stellt sich dann davor, oder man versucht irgendwie in einem Hotel nebenan was zu machen, oder es gab jetzt coole Veranstaltungen sozusagen, die dann alles in quasi, sagen wir mal, 1-2 Kilometer Umkreis vom Interconti stattfinden.
Und vielleicht nochmal der Standort Berlin. Kannst du dir das erklären? Weil man würde sowas vielleicht, ich weiß nicht, in Monaco oder in Dubai oder sonst wo erwarten, aber doch nicht in Berlin, oder?
Ja, also ich glaube schon, da ist wirklich besonders sozusagen, dass, also erstmal muss man sagen, die Super Return gibt's an mehreren Standorten.
Ach so, okay.
Aber für den kontinentaleuropäischen Markt ist die Ausgabe oder die Sache in Berlin die wichtigste. Und das hat schon sehr viel einfach mit der Attraktivität der Stadt zu tun. Auch quasi, dass die Startup-Welt sozusagen hier so groß geworden ist. Die meisten kontinentaleuropäischen VCs in Berlin entweder ihren Sitz haben oder einen weiteren. Ne? Ich sage es immer bewusst kontinentaleuropäisch, weil ne, London ist natürlich in der ganzen Branche nochmal deutlich wichtiger, wenn man jetzt gesamt Europa anguckt. Und das ist einfach sehr beeindruckend. Und auch das Interconti hat es geschafft, sozusagen die Messe dort an sich zu binden. Ne? Das ist jetzt seit vielen Jahren immer dort und es ist wirklich in der Symbiose auch zwischen. Es ist jetzt nicht einfach nur das Hotel, sondern es ist wirklich auch Mitveranstalter.
Ne? Würde man eigentlich gerne mal Mäuschen spielen bei solchen Deals, ne, wenn die dann eingetütet werden, auch wenn die VCs mal pitchen. Das ist ja eigentlich, man kennt es ja nur, dass vor VCs gepitcht wird, aber dass die da mal selbst quasi, ne? Also es ist ein anderer Verhältnis.
Ist auch darin, lustig. Ja? Ja, genau, ne? Also ich muss auch sagen, sozusagen, dass ich, als ich noch bei Rocket war, ne, da hatten wir jetzt dann für solche Späßchen auch nicht immer Geld. Ne, dann guckt man auch, kann man irgendwie mal Mäuschen spielen und dann sitzt man irgendwie daneben und irgendwelche Scheiß reden darüber, wie sie jetzt sozusagen in den Gaming-Bereich rein wollen und da irgendwie 2-3 Milliarden investieren wollen. Das ist schon verrückt. Ne? Also wenn man da die Chance hat, ein bisschen reinzuschnuppern, ist das sicherlich immer sehr interessant.
Ja, vor allem, wenn man so High-Level über Trends redet und wie du es gerade sagst, dann werden halt wirklich so einfach so große Investments getätigt und dann vielleicht eben geguckt, wer passt zu dieser Strategie. Bringt uns vielleicht auch mal zum nächsten Thema, das du mitgebracht hast. Wir wollten ja eben nicht verurteilen oder uns despektierlich darüber äußern, dass quasi Privatjets nach Berlin fliegen, aber es gibt zumindest auch an anderer Stelle Menschen oder Initiativen, die versuchen, mit Geld Klimaprobleme zu bekämpfen, ne?
Ja, Korrekt, das ist richtig. Und es gab ja in deinem Podcast immer mal wieder auch den Verweis auf den Zukunftsfonds, der von der deutschen Regierung aufgesetzt wurde, ne? Und aber auch manchmal so ein bisschen nebulös, dass man gar nicht wusste, was ist jetzt da eigentlich wirklich drin, ne? Woher kommt dieses Geld, wo geht's dann hin? Und ein Teil hat sich jetzt konkretisiert und auch wirklich heute erst offiziell gelauncht, ne? Natürlich ist es schon länger in Vorbereitung, ist ein neues Vehikel von der KfW. Das ist ja quasi, ich sag mal, Regierungsbank. Das ist bestimmt nicht der offizielle Begriff, aber darüber kann dann sozusagen das Ministerium oder die Regierung sagen, ich möchte das und das fördern, und die setzen das dann um. Und die haben jetzt aufgesetzt ein Vehikel, was 100 Millionen Euro parat stellt für Climate Tech Fonds, die in Deutschland sind. Ne? Und das ist natürlich schon sehr wichtig, weil auch die Climate Tech Fonds, ja, die haben zwar eine bessere Konjunktur als insgesamt die Fonds gerade, aber merken natürlich, dass es schwieriger ist, Fonds zu raisen. Und gerade als First-Time-Fund ist es nicht so einfach. Und da ist es toll, wenn es dann quasi von einer staatlichen Stelle die Möglichkeit gibt, dort mit zu investieren. Ja, mhm. Die haben zwar, ne, bestimmte Limitationen, ne, die dürfen jetzt nicht irgendwie den Fonds alleine voll machen, aber da war ich sehr happy zu hören. Und ich habe auch vor ein paar Jahren saß ich mit der KfW zusammen und wir haben überlegt in so einer Beiratssitzung, wie kann man eigentlich sowohl mehr in Impact gehen, als auch mehr in Klima gehen, als auch, ne, das Thema haben sie jetzt hiermit nicht adressiert, auch Fondsgründer und Gründerinnen eine Chance geben, die nicht klassisch sozusagen so, sagen wir mal, Fondsgründer werden. Ne? So. Und das scheint jetzt hier ein erster Schritt zu sein, und da bin ich ganz happy, ne? Weil es hat zwar sehr lange gedauert, aber das geht jetzt richtig los. Ja.
Also die Initiative muss man erstmal gut finden, glaube ich. Ich würde gerne über die Höhe nochmal sprechen. 100 Millionen, ich meine, der Zukunftsfonds sollte, glaube ich, 10 Milliarden werden. Das klingt jetzt nach so einem klitzekleinen Mosaik eigentlich auf diesem ganzen Gesamtbild. Ist das nicht zu wenig, und ist es nicht zeigt es nicht dann auch wieder, dass da extrem viel Bürokratie dann passiert, wenn man in so kleinteiligen Dimensionen denkt?
Was soll ich dir sagen, Jan? Natürlich wäre es cooler, wenn da eine Milliarde steht, ja, oder 5 Milliarden oder sowas. Ne?
Nicht, ne? Ja, ja.
Ich glaube schon, dass sozusagen die insgesamt Größe sozusagen von 10 Milliarden an sich für alle Zukunftsthemen in dem Bereich hätte man auch größer denken können. Und bin ich auch stark dafür, aber ich bin auch ein positiver Mensch und denke, wenn das jetzt hier mit 100 Millionen losgeht, dann ist es gut. Und wenn die KfW die gut platzieren kann, dann würde aus meiner Sicht auch nichts dagegen sprechen, sozusagen, wenn diese Fazilität schon da ist, die auch nochmal zu erhöhen, mhm, oder auch nochmal neu aufzuladen.
Ja. Mhm. Weil wir haben jetzt immer, ne, wir sehen ja immer wieder Climate-Initiativen, Climate-Fonds, so Revent hast du ja vorhin selbst bei dir erwähnt. Mhm. Ich glaube, Revent hat so, ich habe es jetzt gar nicht genau im Kopf, aber so Größenordnung 60 Millionen, glaube ich, ne? Ist
korrekt.
Ist die Fondsgröße.
64, ne? Millionen Euro,
ja. Ja, genau. Und dann sind halt natürlich jetzt 100 Millionen, können Sie vielleicht darauf hoffen, dann irgendwie 5 oder 10% davon zu bekommen, ist jetzt nicht die echte, der Gamechanger, ne?
Also maximal sozusagen, und es macht auch Sinn für einen staatlichen Player und auch von der Asset-Allokation, dürfen Sie knapp unter 20% pro Fondsgröße reingeben, ne? Mhm. Also jetzt dieses neue Vehikel von der KfW Capital. Das heißt, ne, wenn du jetzt irgendwie einen 100-Millionen-Fonds hast, dann können Sie halt maximal 20 Millionen, mhm, reingeben. Das heißt, in der Größenordnung, reden wir von nur 5 Fonds. Ich vermute, dass sie sogar ein bisschen niedriger gehen werden. Ne? Genau. Das heißt dann wahrscheinlich so 10 Tickets a 10 Millionen. Aber da das jetzt gerade erst gestartet ist, ist das jetzt natürlich auch Spekulation. Ne? Aber meine Erfahrung ist schon auch, wenn erstmal bürokratisch etwas entstanden ist, ist es deutlich einfacher, das aufzustocken, als der Prozess etwas neu zu starten. Ne? Mhm. Deshalb bin ich da durchaus optimistisch.
Ich finde das super, wie positiv du bist, Louis. Da kann ich mir was abschneiden. Dann gehen wir noch zum nächsten Thema. Du hast ein Investment mitgebracht, so ein bisschen Reminiszenz an deine Vergangenheit, ne?
Korrekt, ja. Weil thematisch, wenn ich nicht sozusagen mit der Firma zu tun hatte, liegt es jetzt nicht in meinem Sweet Spot sozusagen so. Aber es geht um Get Harley. Das ist eine Skincare-Telehealth-Plattform von einer unglaublich starken Gründerin. Charmaine heißt sie, aus London. Und die haben jetzt $52 Millionen geraced. Und der Lead Investor ist Index Ventures. Ne? Und Index Ventures ist ja schon in der Szene so neben Excel, ja, in Europa kann man schon sagen, eigentlich Nummer 1 oder Nummer 2. Mhm. Das heißt, da guckt die Startup-Szene eigentlich immer, wenn Index was macht, wenn es es in einer großen Ordnung macht, dann nochmal. Und besonders schön ist jetzt natürlich für meine alte Wirkungsstätte, für Headline, die waren quasi fast von Anfang an dabei. Mein ehemaliger Kollege Jonathan Becker hatte da investiert. Und das ist ein sehr, sehr cooles Signal. Mhm. Jetzt kurz, was machen die überhaupt? Jetzt haben wir gesagt, 52 Millionen ist eine große Summe. Mhm. Die digitalisieren eine Schnittstelle von einem Beauty-Bereich. Ne? Sozusagen die Schnittstelle zwischen, man kann ja sagen, es gibt Kosmetik und dann gibt es Pharmazie. Ne? So, und das ist natürlich etwas, was ineinander übergeht. Ne? Es gibt Cremes, sage ich mal, und Anwendungen, die rein kosmetisch sind im Sinne von, ich will auch welche, ich habe Neurodermitis und brauche etwas. Und an dieser Schnittstelle arbeitet Getali und bietet es an, online eine erste fachgerechte Beratung aufzulegen, besonders in den Bereichen, wo die Leute sich sonst auch ein bisschen unsicher sind und die Allgemeinärzte nicht besonders gut sind. Und danach gibt es dann Empfehlungen und eine Weitervermittlung an stationäre Ärzte, die dann helfen können.
Gerade heute Morgen im Radio gehört wieder der Apothekenverband, der sich über das Apothekensterben beschwert und auch sagt, die Apotheken sind unter Kostendruck. Das ist jetzt hier schon, ich weiß nicht, zumindest da gibt es auch eine Überlappung, glaube ich, zum Apothekenmarkt hinterher, ne?
Ich würde schon sagen, ne? Sozusagen, ich weiß jetzt nicht genau, ob es in diesem Businessmodell eine Verbindung zu Apotheken gibt, das habe ich nicht mehr ganz im Kopf, aber auf jeden Fall gibt es sozusagen auch ähnlich wie bei Apotheken sozusagen so Practitioners, heißt es einfach im Englisch sozusagen dann die Ärzte und die Leute, die das ausführen, die selbst auch anmischen und selbst auch besonders hochwertige Substanzen sozusagen dann aufbauen.
Ja, ich habe für mich versucht rauszupuzzeln, ob das jetzt eben quasi schon fast die Zukunft der Apotheken sein könnte, dass man eigentlich also vielleicht von so einer Allgemeinberatung, ich will jetzt Apotheken nicht ihre Existenzberechtigung absprechen, aber vielleicht braucht man ja eigentlich auch was Spezialisierteres und das müssen ja nicht immer direkt die Ärzte sein.
Korrekt. Ja, also das glaube ich schon sozusagen so, wenn es in ein Spezialthema geht, wie nehmen wir jetzt mal irgendwie Skincare, Hautpflege, dann kriegt man in der Apotheke häufig eher, ich sag jetzt mal, generische Antworten, die vielleicht dann auch für, ne, sagen wir mal, 60-70% genau richtig sind. Aber es gibt ja schon sehr, sehr viele Unterschiede, gerade bei Hautkrankheiten, wo, wenn man einen Spezialisten hat und der sich dann auch wirklich auskennt, sozusagen auf ärztlichem Niveau und Lösungen anbieten kann, ist das sehr, sehr gut. Ne? Mhm. Was man natürlich, ne, wir wären nicht wir, wenn wir auch manchmal ein bisschen kritisieren würden, klar, ne, wir reden auch, brauchen wir nicht drum reden, auch von aus meiner Sicht eher ein paar überflüssigen Behandlungen, ne, du kannst da auch Botox oder andere Sachen sozusagen machen, aber gut, wenn es die Leute brauchen, ist ja auch in Ordnung. Ja.
Die Rundengröße ist in der heutigen Zeit sehr beachtlich, ne? Wie ordnest du die ein und was ist das Kapitalintensive bei denen?
Ja, also die Rundengröße ist, genau wie du gesagt hast, groß. Die Company ist jetzt auch noch nicht so alt, ne? 2019 gegründet und ich kann jetzt nicht genau sagen.
Das ist Series A, glaube ich, ne? Wenn ich es richtig verstanden habe.
Da will ich jetzt gerade gar nichts Falsches sagen. Okay, also ja. Es gab auf jeden Fall zwei Runden vorher. Jetzt weiß ich nicht, ob das Pre-Seed, Seed und jetzt A ist oder Seed und A, da will ich lieber nichts Falsches sagen. Und die Summe ist, glaube ich, einfach so hoch, weil es sofort ein globales Thema ist und der Markt ist sehr, sehr groß. Ne? Also wir reden wirklich von insgesamt 130 Milliarden nur Skincare weltweit und dann über 45 Milliarden sozusagen an dieser Schnittstelle, wo ich so vorhin beschrieben habe. Ne? Das englische Wort ist Cosmeceuticals, ne? Von Cosmetics und Pharmaceuticals. Aha, und also das spricht dafür und ich habe es schon mal betont, die Gründerin ist unglaublich passionate und als ich mit ihr zusammengearbeitet habe, man merkt ja so Leute, die einfach unglaublich schnell lernen. Also wir hatten irgendwie über Go-to-Market oder sowas gesprochen, wo du einfach merkst, von einem Call zum nächsten alles angelesen, ne? Irgendwie 90% gemerkt und verstanden. Also das ist, glaube ich, schon auch sehr stark basierend auf ihrer Stärke.
Ja. Okay, weil das wollte ich dich nicht fragen, weil du es vorhin schon erwähnt hast, was die Gründerin so besonders macht und besonders stark, weil da kann man ja vielleicht auch noch ein paar Learnings weitergeben an andere Gründerinnen und Gründer. Ne? Also du sagst jetzt gerade schnell lernen, schnelle Adaption. Das heißt, sie hat auch wahrscheinlich nicht nur mit euch gesprochen, sondern ein gutes Netzwerk von Leuten, die sie dann, wo sie Wissen anzapft oder was sind so die...
Ja. Genau. Also das meine ich, ne, sozusagen, wenn ich mit ihr am Montag gesprochen habe und dann zwei Wochen später wieder, wie du siehst, wie in der Zwischenzeit sozusagen, was da passiert ist, mit wem sie gesprochen hat, wo sie die Infos geholt hat und das sozusagen dann für sich zu einer Synthese oder was bedeutet es für meine Firma zusammengefasst hat, ja, war ich einfach tief beeindruckt, ne? Das ist, glaube ich, schon eine Qualität, gerade in einer Welt, wo ja viele Leute, die dann irgendwie Rat geben wollen, das rauszufiltern, was wirklich für mich relevant ist und was nicht, ne? So, weil sonst kann es ja auch dann einfach ablenkend wirken, wenn man mit vielen Leuten spricht. Aber das war wirklich, ich brauche das, ich möchte das verstehen und auch ganz klar, okay, da möchte ich jetzt nicht rein, das brauche ich nicht. Ne? Also auch eine sehr starke Priorisierungslogik.
Und vielleicht nochmal, du hast ja vorhin auch gesagt, Index und Excel sind so die Nummer 1 und 2 in Europa, wo jeder hinguckt. Was machen die so stark aus deiner Sicht?
Tja, das ist eine gute Frage. Also sie sind beide sehr, sehr lange dabei. Mhm. Sie waren in den sehr, sehr großen Deals dabei und das ist natürlich dann auch eine Reputation, die dadurch entsteht. Ne? So, sie sind auch dadurch, dass sie ursprünglich aus dem US-Markt kommen, quasi so, ich will es nicht sagen Ableger, aber dadurch auch schon noch länger dabei, haben sozusagen dieses Exposure zum US-Markt, der ja auch immer noch einfach weiter ist als der Rest der Welt. Und dann ist es wie so eine self-fulfilling prophecy. Dadurch, dass du am Anfang diese sehr, sehr großen Deals hast, hast du es leichter im Fundraising. Die haben mit die größten Fonds, haben sehr, sehr schlaue Leute, ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Und dann, ja, baut sich das einfach so aufeinander auf. Und die Gründer wollen dann auch diese tollen Namen drin haben. Ne? Also das ist schon auch so ein Signaling. Ne? Wenn ich es schaffe, wie jetzt Get Harley, irgendwie Index dabei zu haben, dann weiß ich jetzt schon sozusagen, ja, die Meldung kam jetzt heute raus, die nächsten Tage wird sie so viele Calls und E-Mails bekommen von VCs, die sagen, hey, let's catch up, let's, ne? So, weil die wollen dann da rein, ne? Sozusagen, das ist der nächste heiße Scheiß.
Ne? Ja, ist eigentlich ein schöner Pfad. Ich habe gesehen, Visionary waren hier die ersten in Deutschland, dann kamt ihr dazu, oder ich weiß gar nicht, ob jetzt parallel, aber auf jeden Fall sieht man da vielleicht genau so eine Kette,
die da fortgeführt wird. Ich glaube, es war parallel, aber ich will mich da auch nicht mehr ganz genau festlegen.
Ja, aber ich würde sagen, dann hast du im Prinzip genau vielleicht auch diese Methodiken, ne? Dass du sagst Visionaries und dann haben die ihr Netzwerk, da ist dann ein Headline mit drin, dann Headline bringt dann jetzt quasi so ein Index und jetzt kommt dann die nächste Stufe. Ich weiß gar nicht, wer das dann sein kann, aber wahrscheinlich irgendein großer US-VC, ne?
Genau, oder in der nächsten Ausbaustufe dann, dass man eher sozusagen schon noch größer denkt, dass es dann gar nicht mehr VCs sind, sondern irgendwie noch größere Geldgeber. Ne? Jetzt klassisch hätte man, die sind jetzt nicht mehr so aktiv, aber irgendwie so ein Tiger oder so eine Mischung sozusagen. Ja, genau. Mhm. Genau, dann die richtigen Giganten, ne? Sozusagen so, ja.
Wahnsinn. Cool, also tolle Themen, muss ich sagen. Ich höre aber raus, also auch wenn das Thema jetzt vielleicht nicht ganz deins ist, aber das kann schon richtig groß werden, ne? Weil du hast gesagt, der Markt ist groß, Fall, die Gründerin ist stark,
stimmt eigentlich alles. Und die machen sie haben halt auch hohe Preise, ne? Sozusagen, was natürlich auch für ein Businessmodell gut ist, ne? Du lässt dir die Beratung bezahlen, die Average Order Sizes von so Kosmetik-Sachen, da reden wir dann leicht von mehreren hundert Euro sozusagen für eine kleine Pflege. Pflegeserie, ne? So, und das ist natürlich schon einfach ein sehr, sehr attraktiver Markt.
Ja. Und das natürlich in der Zeit, wo irgendwie so Instagram, TikTok, so, also dieses ganze Thema, ich will halt auch gut aussehen, ne, immer wichtiger wird.
Korrekt.
Also wahrscheinlich ist der Markt auch noch stark am Steigen, würde ich fast vermuten.
Ne? Ja, richtig. Ne? Da kommen auch sozusagen einige Kunden, die dann sagen, na, guck mal hier, ich habe die und die Akne, ich habe das und das Problem und auch, ne, quasi, ich möchte mehr so und so aussehen. Ne? Und dann gibt es da sozusagen den Weg dahin.
Ja. Sehr cool. Luis, es hat großen Spaß gemacht. Tolle Themen, muss ich sagen. Wir haben uns verabredet, wir reden mal irgendwann demnächst auch mal über Project Together noch ein bisschen ausführlicher. Aber da hast du ja schon gesagt, wer sich melden darf, da ist Fachkräftemangel gerade dein großes Thema, ne?
Korrekt, richtig.
Super. Auf LinkedIn erreicht man dich, ne?
Ja.
Cool.
Super.
Luis, hat großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, ne? Genau, bis dann. Ciao.
Ciao.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Ja, das war Louis Hahnemann, ehemals Headline, Business Angel und jetzt angekommen bei Project Together. Tolle Mission, aber wie gesagt auch tolle Themen. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Die Super Return müsst ihr euch mal anschauen. Louis hat gerade im Nachgang noch gesagt, wir haben eigentlich vergessen, dass da auch die Kim Kardashians dieser Welt kommen. Das heißt, das Ganze hat eben auch noch so ein bisschen rotes Teppich-Feeling. Das aber wie gesagt nur am Rande. Ich fand die Themen insgesamt sehr cool. Ein schöner Mix, ein schöner Ritt durch verschiedene Themen. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, neue Hörerinnen und Hörer sind bei uns immer willkommen. Und vielleicht könnt ihr uns auch bewerten auf Apple Podcast oder auf Spotify. Da freuen wir uns natürlich immer über Resonanz. Vielleicht habt ihr auch Kommentare, dann teilt ihr uns gerne mit auf LinkedIn oder wenn ihr an podcast@startupinsider.de schreibt. So oder so, vielen Dank. Und noch ganz kurz der Hinweis auf unsere eigene Plattform. Ihr wisst ja, wir bauen Deutschlands größtes Verzeichnis der Startup-Szene mit allen Akteuren, das heißt Gründerinnen, Gründer, C-Level-Kontakte und Management, Business Angels, Investoren, Startups, Podcasts, News und alles, was dazu gehört. Das Ganze findet ihr auf www.startupinsider.de. Ist ein ganz, ganz tolles Projekt und da suchen wir auch noch helfende Hände, die uns unterstützen. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, wir haben Kapital eingesammelt, haben einen krassen Investorenkreis, den findet ihr auf startupinsider.de/Gesellschafter, könnt ihr euch mal angucken. Ja, und mit diesem Vertrauen dieser Persönlichkeiten gehen wir natürlich jetzt in die Vollen und bauen, wie gesagt, Deutschlands coolste Plattform für Startups und suchen da eben noch Mitarbeiter. Alle offenen Jobs findet ihr auf www.startupinsider.de und da könnt ihr auf den Bereich Arbeiten mit uns klicken, da findet ihr alles, was wir gerade suchen. Und wenn nichts dabei ist und ihr trotzdem mitarbeiten wollt, schreibt uns gerne. Wir freuen uns auch über Menschen, die kreativ sind, die coole Socken sind, die gerne in Berlin arbeiten möchten, für die Startup-Szene brennen, genauso wie wir und ja, vielleicht eine Idee davon haben, wie sie uns unterstützen können. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen wunderschönen Tag, vielleicht bis nachher oder falls nicht bis nachher, dann ja, hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.